House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens mit Sandra von Zabienski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Ich habe heute die Power Yoga Germany Gründer Andrea und Dirk Benewitz, Andrea aka Kubi Benewitz, zu Gast. Und wir sprechen über unseren Yoga-Weg, warum Dirk früher Siegfried hieß, über Spiritualität, persönliche Entwicklung, über Erfolg und auch das Yoga-Business. Viel Freude! Liebe Kubi, lieber Dirk, ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das kleine Interview mit mir.
Dankeschön, danke, wir freuen uns auch.
Danke, dass du bei dir gekommen bist.
Und ich habe es ja schon ungefähr 100.000 Mal erzählt und habe es auch gepostet, habe es auch geschrieben. Ich erzähle es aber immer wieder gerne. Ich habe es auch gerade Dirk nochmal erzählt. Ich erinnere mich auch so gerne an euch, weil ihr wart ja das allererste Yoga-Studio, was ich entdeckt habe, nachdem ich schon Bikram gemacht habe. Und ich weiß auch noch genau, wie ich in so einer kleinen Lycra-Shorts, weil im Bikram trägt man ja gar nichts, was so heiß ist, so reingetippelt bin. Ich mich noch gewundert habe, warum die mich so komisch angucken, weil ich auch nur so ein Tanktop-Oberteil hatte. Und dann war ich auch noch ganz seltsam berührt, weil es wurde Om gesungen. Habe ich noch nie vorher gehört und dachte, okay, höre ich mir mal an, habe so leicht in mich hineingekichert, aber irgendwie fand ich das dann super.
Über Lycra-Shorts und Om singen.
Ja. Ich war so leicht, du hast auch gerade gesagt, Dirk, ne? Ich habe so ein bisschen verwirrt geschaut. Ne?
Ja, genau, es war so ein bisschen so leicht konsterniert.
Soll ich jetzt auch singen?
Genau, also so, ist ja ganz interessant, aber hat noch nicht direkt was mit mir zu tun. So ungefähr kam mir das vor, ja.
Und was mich interessieren würde, wann hattet ihr auch so ein Erlebnis? Also was war, oder könnt ihr euch noch erinnern, das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die ihr da ständig gefragt werdet, aber so die erste Yoga-Stunde, an die ihr euch so richtig, richtig gut erinnern könnt.
Weiß also ich kann es auf jeden Fall.
Fang du mal an.
Ich kann es auf jeden Fall, weil ich hatte ja damals, wie alle anderen, in Anführungsstrichen, normalen Männer auch, also das war pre-Internet, als wir angefangen haben, und es war auch beim Bikram, Ende der 90er Jahre. Und dann kam ich da rein und ich hatte auch so ein sektiererisches Vorurteil, dass die Leute, die da hinten rum irgendwie was aufschwatzen wollten, entweder eine Ideologie oder eine Religion oder irgendwas. Und es hatte auch ein bisschen was Unmännliches, so fand ich auch. Ja? Also das war so zart und entrückt und ich weiß auch nicht genau. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, so ähnlich wie du, dass das mit mir nicht so richtig was zu tun hätte, wie dein Om. Und dann kam ich da rein und da hingen als erstes da Bilder von Bikram Choudhury mit freiem Oberkörper und Goldkettenbehang vor seiner Rolls-Royce-Sammlung. Da dachte ich, also das letzte hatte ich mir vorgestellt im Yoga-Studio, ja. Da steht da so ein Hip-Hop-Appeal-Typ, ja, aus Indien. Also es war irgendwie, und dann war dieses ganze Studio da eben, so wie du dich auch beschrieben hast, voll halbnackter Menschen, verspiegeltes Studio. Da wurde noch nicht mal mit Matten trainiert. Also wir waren da in so einer schweißigen Teppichlag oder Handtücher hatten wir da, ich weiß nicht mehr genau. Also es war auf jeden Fall
Teppich?
Ja.
Na, das war da war ein Teppich am Anfang. Eppendorf bei Marlene und bei Judith.
Bei Marlene und Judith, gibt es auch immer noch. Ja, genau, es gibt es auch immer noch.
Aber das hat kein Teppich mehr.
Nee, die waren vorher auch im Vorderhaus. Ja, genau. Die sind da innerhalb dieses Gebäudes da hier standen und so. So, und das war so das erste Ding und dann macht man da diese Abfolge von den immer gleichen Übungen irgendwie. Ich habe aber gleich gemerkt, und das war das eigentlich Interessante dabei. Dass die da, obwohl das ja so eine, ich will nicht sagen kommerzialisierte Form ist, aber es ist ja schon irgendwie so nicht besonders ESO oder so, ja, dass sie da doch mit demselben arbeiten, wie ich das aus der Kampfkunst kannte. Also dass diese Prana und Qi und Energie-Idee, dass dieser Aspekt da auch gemacht wird, auch wenn die das da ja gar nicht betonen oder
nee,
so,
überhaupt
das
nicht.
Wird ja, fand da nicht statt. Aber irgendwie war mir klar, dass ich das irgendwie kannte. Und deswegen bin ich auch seitdem immer dabei geblieben, auch wenn es das nicht ewig geblieben ist. Aber das war meine erste Stunde. Und dann saß ich da hinterher, hab quasi einen Liter Wasser gestürzt und dachte, oh, das kann man nochmal machen irgendwie. Oh, ja. Das weiß ich noch. Ja. Ende der 90er Jahre, Datum weiß ich nicht mehr ganz genau.
Ich meine, allererste Stunde war, da gab es das noch gar nicht, das Yoga, was es heutzutage gibt.
Ja.
Und das war irgendwo in Hamburg. Ich weiß auch nicht mehr, wo es war, also was für ein Studio. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Lehrer hieß, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich habe dann damit nicht angefangen. weil ich immer irgendwie eine Übung gemacht habe.
Ja.
Und dann musste ich mich danach wieder hinlegen.
Mhm.
Und dann habe ich wieder eine Übung gemacht.
Ach, machen das nicht? Ist das nicht
bei Shivananda so? Das nannte sich, glaube ich, Hatha-Yoga ganz normal. Deswegen war das für mich, hatte ich immer das Bild von Hatha-Yoga. Jetzt ist Hatha-Yoga ja ein weiterer Begriff, also ein viel weiter gefächerter Begriff. Aber das damals das Hatha-Yoga hieß, als man mir sagte, ich gehe zum Hatha-Yoga, da will ich nicht hin, weil ich immer das halt im Bild hatte, dass ich mich andauernd hinlegen musste. Und jetzt wissen wir alle, warum das machen und wieso, aber ich fand es halt super kalt. Ich habe halt nur gefroren, alle hatten diese klassischen Wollsocken an und komische andere Öko-Sachen. Ich kam zwar jetzt nicht in der Lycra-Shorts, weil es kalt war, aber auch mit Sportsachen. Ich dachte, ich bewege mich. Und habe eigentlich nur gefroren und musste mich ja nochmal hinlegen, wenn ich gerade mal irgendwie ein bisschen warm wurde. Und das Singen fand ich auch sehr befremdlich. Deswegen habe ich dann gesagt, nee, Yoga ist nichts für mich und habe dann mit Aikido angefangen, mit Dirk zusammen.
Habt ihr euch so kennengelernt über den Kampfsport?
Nee, wir sind Schulfreunde.
Im Ernst?
Ja.
Seid ihr so Highschool-Sweethearts oder wart ihr Schulfreunde und der Sweetheart kam erst später hinzu?
Darüber reden wir nicht, nein, Gott. Nee, wir kennen uns aus der Schulzeit einfach.
Ja, ja. Im Grunde genommen, ja.
Wir sind auf derselben Schule gewesen in Lübeck und wir fanden uns beide eigentlich total bekloppt.
Du fandst mich doof? Nein, ich war immer verliebt.
Also, das war auf, stimmt doch gar nicht. Du fandst mein Netzhemd immer ganz schlimm.
Ja, das waren 90er Jahre, da musst du mal wussten. Wir reden jetzt hier gar nicht
80er
Jahre. Und da waren Netzhemden. Ich hatte
du hattest
auch eins.
Du hattest lange blonde Haare, noch längere als jetzt. Ja. Und du hattest einen Spitznamen, weil du dir die selbst gefärbt hast mit Vella Blond und du hieß Siegfried auf der Schule.
Warum? Genau. Wegen Siegfried?
Weil er aussah wie Siegfried halt aus der Oper, glaube ich.
Das Färben war ein bisschen misslungen, es war ein bisschen gelber als gewünscht eigentlich so. Da habe ich mir den Spitznamen eingefangen, ja.
Nee, aber Dirk hatte halt, also als wir halt zusammengekommen sind und uns kennengelernt haben, Dirk war halt, das fand ich immer faszinierend eben an ihm. Der war irgendwie, ich war schon anders. Also anders in dem Sinne, dass er irgendwie eine innere Ruhe hatte und auch einerseits von außen dieses typisch männliche, aber doch irgendwie nicht bis zum Kern. Ne? Also wie man sagt, harte Schale, weicher Kern. Und dann hat es mich halt interessiert, was er macht, Aikido. Und habe das auch mitgemacht, weil sein Vater ist halt ein großer Aikido-Meister, hat Aikido nach Deutschland gebracht, diese japanische Kampfkunst. Und dann durfte ich natürlich mitüben. Mhm. Und das war dann auch nochmal eine andere Form der Beziehung, weil er natürlich ein viel höherer Dan-Träger war. Und ich konnte halt nicht auf der Matte stehen und rumklatschen oder machen, was ich wollte. Sondern dann hieß es so, jetzt ist Disziplin und einreihen und in der Reihe tanzen und das fand ich einerseits faszinierend, andererseits war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich halt nicht sagen kann zu ihm, du Idiot, hast gerade mein Handgelenk wehgetan, sondern man muss halt da schon eine gewisse Dojo-Disziplin haben und das hat mich halt total fasziniert und dann dachte ich, ich mache mal Yoga und das Yoga selber, meine erste Erfahrung hat mich dann doch wieder zurück zum Aikido gebracht.
Meine allererste Erfahrung war auch in einem Resort, in Fliesensee war das, glaube ich. Und da haben wir auch auf so Schafwollschuhmatten geübt. Ja. Und ich weiß noch, wie ich wirklich, ich habe so einen richtigen Lachkrampf bekommen, weil man sollte die schlechte Energie wie Rauch ausatmen. Und wenn du nie was mit Spiritualität am Hut hast und sowieso gerade total solche Extensions angeklebt und irgendwie auf Filmpremieren hauptsächlich zu Hause, total an der Oberfläche. Das ist etwas, womit du gar nichts anfangen kannst. Nee. Aber wann war denn so der Wendepunkt bei euch? Weil es ist ja schon so, dass man, und ich würde sagen, das ist bei allen oder bei vielen Lehrern einfach so, die sich dann so mit ganzem Herzblut daran widmen. Wann war bei euch so der Punkt, wo ihr gemerkt habt, jetzt wird's ernst und da möchten wir weiter einsteigen?
Bei mir war das so, dass ich diese Yoga-Praxis, ja, ich habe ja auch jahrelang in der Musikbranche gearbeitet und da habe ich das so als Fitness gemacht, weil ich hatte Madonna und Cher betreut und beide sind, gerade Madonna, damals kam Ray of Light, das Album raus, absolut bekennende Yogini, wenn man die Videos von damals
total
sieht, Ashtanga-Yogi, ne? Und war dadurch eben halt inspiriert, das zu machen und hab dann halt immer gedacht, so wie du eben auch saß, mit na, Extensions hatte ich da nicht, aber Buffalo Boots und und Raver-Kostüm, das wird mich nicht groß beeinflussen. Und das fand ich halt so faszinierend, dass Yoga ist auf einer unbewussten Ebene doch tot. Und ja, dass man auf einmal, und das finde ich halt auch das, was so wichtig ist, wenn wir Yoga vermitteln, dass es undogmatisch ist, weil wir beide die Erfahrung gemacht haben, dass es so von hinten angeschlichen kommt und eigentlich selber einem eine Erkenntnis gibt und dass man gar nicht groß jetzt irgendwie irgendjemanden anhimmeln muss, sondern es wirkt von selber.
Ja.
Und das hat es halt getan. Und ich kann gar nicht sagen genau wie, es ist halt der entscheidende Punkt war, das ist eine ganz bekannte Musikgruppe, mit der hatte ich ein Videodreh, die hatte halt einen Flugzeugabsturz. Und Passion Fruit, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, war so eine Eurodance-Gruppe. Und die hatte einen Flugzeugabsturz und davon sind zwei gestorben. Eine Woche davor hatte ich ein Videodreh mit denen. Und dann haben wir tatsächlich diskutiert in der Firma, wer denn zur Beerdigung hinfahren darf, weil es ja gewisse Reisekosten kostet, man muss ja Geld sparen. Das war aber in den 90ern und da waren für mich irgendwie die Schotten dicht und ich habe gesagt, da kam irgendwie dieses Yoga auch. Und ich hatte auch immer schon den Künstlern so erzählt, pass mal auf, die Plattenfirma, wir hören bestimmt jetzt vielleicht auch Platten, Leute. Die Plattenfirma sagt das und das, aber deine Existenz ist gefährdet. Das ist gar nicht so, wir machen nämlich das und das. So, und damit habe ich eigentlich Dinge gemacht, die ich gar nicht machen darf. Und das hat dieses so skrupellose sein, das hat das weggenommen, das Yoga einfach. Wirklich ehrlich zu sein, das kann ich dem jetzt nicht erzählen. Ne?
Ja.
Und da habe ich dann auch gekündigt. Also das war so der Initialzündung, wo ich dann, ich weiß noch genau, ich saß irgendwie beim Snowboarden im Sessellift in Lech und neben mir saß mein Kollege und ich habe gesagt, du, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann kündige ich. Ja, das sagen ja alle. Und ich habe es dann doch gemacht.
Ja, du hast es dann durchgezogen.
Und dann bin ich halt ins Loch gefallen und habe eben ins Loch gefallen insofern, weil ich halt dachte, ich soll vom Arbeitsamt vielleicht Geld bekommen, krank schreiben lassen. Ich hatte klassisches Burnout, was es damals noch gar nicht gab.
Ja.
Da war man dann psychisch krank. Und dann habe ich irgendwie nach einem Jahr, ich sage das jetzt mal ehrlich, wollte das Arbeitsamt nicht mehr bezahlen. Und hat gesagt, so, Sie haben eine Berufsausbildung, Sie können noch gerne bei Erasco Marketingleiterin werden. Wir haben da einen Job. Und ich, Und dann habe ich gesagt, gut, dann unterrichte ich halt Yoga. Werden ja alle kommen. Da hatte ich immer noch die Einstellung. Also einerseits das Herz zum Yoga, aber immer noch diese abgefahrene Einstellung, die hole ich alle und war völlig naiv. Das war ein halbes Jahr lang, kam überhaupt keiner oder mal ein oder zwei Leute. Also davon zu leben ist gar nicht möglich gewesen.
Das haben wir auch, fast ähnliche Geschichte bei Lala und Vilas Toast Girl, das allererste Studio, was sie aufgemacht haben, da saßen sie im Wesentlichen und haben gelesen.
Ja. Genau, ja.
Ja, ich hatte noch nicht mal ein Studio, ich hatte nur Räume in der Renzelstraße an. Das war gar nicht.
Okay.
Und dann kam ich vielleicht irgendwann auf die Idee, vielleicht übe ich dann da selber, wenn da keiner kommt. Und du glaubst es nicht, Sandra, nach zwei Wochen standen auf einmal acht Leute vor der Tür. Und ich dachte, die haben sich verirrt und die wollten zu mir. Und ich hatte eigentlich schon, ich hatte da schon den Raum gekündigt. Ich habe gesagt, nee, ich gehe zurück in die Musikbranche und so, war ein Versuchsprojekt. Nee, die wollten zum Yoga. Und ab dann ging es los. Und auch da, das ist halt so schön, dass du das auch verstehst. Es ist die Kraft des Yoga. Ich kann es gar nicht erklären. Das ist irgendwie gekommen. So als wenn das Universum sagt, oh, die will tatsächlich aufhören. Aber vielleicht macht sie doch weiter. Und es war nie mein Plan, diese Studios und das alles. Also es war, ich hatte überhaupt keinen Plan. Keine Strategie, gar nichts. Und alles, was jetzt auch kommt, das glaubt uns bloß immer keiner, kommt nicht aus einer Vision oder irgendwelchen Collagen oder Coaching-Papers, sondern
ich fühle das so sehr, das ist bei mir genauso. Ich werde das auch ständig gefragt, was sind deine Pläne? Ich habe auch keine.
Ja.
Nicht mehr früher. Entschuldige bitte, aber ich habe
es nicht. Nee,
ich verstehe es total.
Ja. Und also klar, haben wir jetzt einen Coach, der uns hilft bei den Finanzen, weil wir weil wir darauf beide keine Lust haben. So, ne?
Darüber wollten wir ja nicht sprechen.
Ja. Können wir gerne machen. Kein Problem. Ich kann euch hier von meinen Finanzproblemen erzählen. Von Kontokorrent, Kreditbeantragungen, betriebswirtschaftlichen Abrechnungen und allem möglichen. Das gibt es beim Yoga nämlich auch.
Ja.
Überall.
Ja. Also man muss das ja machen. Das ist ja sozusagen die Pflicht. Ne? Aber es ist jetzt wirklich, es wächst irgendwie organisch und es kommt, wie es kommt. Und wir lassen wirklich immer mehr los. Also was auf, wir packen alles sozusagen in so eine Schultüte rein und gucken, was dabei...
Was passiert. Was sich daraus entwickeln wird.
Ja.
Und wie war das bei dir, Dirk? Wann würdest du sagen, wann war so der erste Moment, wo es sich so richtig gepackt hat, wo du gemerkt hast, das möchtest du vertiefen?
Das kann ich dir genau sagen, als ich den Mietvertrag fürs erste Studio für 10 Jahre unterschrieben habe. Dann dachte ich, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Ja.
Gepackt hatte mich das natürlich schon vorher, sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Aber das ist jetzt über, es waren ja 15 Jahre her jetzt, das Ding an der Schanze, da wo du auch warst. Mhm. Und da hat es das erste Mal den Charakter bekommen. Also ich habe zweierlei Sachen gemerkt. Also eine war, dass ich so ähnlich wie ihr vorher auch einen stressigen Job hatte. Ich hatte zum Teil Phasen, wo ich 250, 280 war mal das höchste Tage im Jahr abwesend war.
Wahnsinn.
Und das war ein Trip, ich mochte das. Also ich wollte das ja. Ich wollte international Super Bodyguard sein und mit Stars unterwegs und das war ich dann auch. Und so, aber dann gehst du auf eine Welttour und dann bist du halt irgendwie 10,5 Monate weg. So nach dem Motto. Und das ist dann auch gut und war dann auch in Ordnung. Ich habe aber auch gleich gemerkt, das kannst du auch nicht ewig machen. Und das verliert eben auch seinen Glamour.
Total,
ich mache das immer noch gerne. Ich finde es auch immer noch geil. Aber ich denke nicht mehr, ich bin der geilste Typ der Welt. Sondern denke, naja, das haben wir jetzt letzte Woche gehabt, diese Woche und nächste auch. Also ich finde, es ist immer noch toll, aber wie gesagt, nicht mehr ganz so mit goldigem Staub überzogen. Und dann kam noch was dazu, das sage ich dann mal ganz ehrlich, ich habe gedacht, irgendwas müssen wir ja auf der Welt auch bewegen. Mhm. Also wenn ich jetzt auf einzelne Leute aufpasse, ist gut, dann überleben die, wenn es mal hart auf hart kommt. Aber vielleicht gibt es noch irgendwas anderes, was irgendwie in einem größeren Zusammenhang dient oder sonst irgendetwas. Also diese Idee ist mir über das Aikido natürlich auch nicht fremd gewesen. Und deswegen dachte ich, wenn, dann kann man das am besten in einem eigenen Studio, seinen eigenen Vibe sozusagen da an Leute weitergeben. Da werden dann die kommen, die denken, dass sie das gebrauchen können. Aber das ist eben etwas, das war immer ein Ziel. Eigentlich war es eine Aikido-Schule auch in dem Sinne.
Ja, du wolltest eine Aikido-Schule haben. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal mit Yogakursen anfangen. Weil ich habe schon ein paar Kunden.
Ja. Aber im Ernst, alle Räume, die wir haben, sind so aufgebaut, dass da keine Säulen drin sind, außer der jetzt hier. Ja? Man könnte also zur Not immer noch ein Dojo draus machen.
Ja.
Ja, also alles
oder schwarz, weiß, Disco, rot. Hatten wir auch gedacht.
Club geht auch. Ja. Genau, das ist so ein bisschen den Anwohnern ein bisschen schwierig. Nee, aber im Ernst, das war immer so ein Ding. Und da habe ich gedacht, das wäre jetzt der Moment. Und das war eben vor roundabout 15 Jahren.
Wie sah das da hier aus in Hamburg? Wie war das von der Yoga-Szene? Gab es da schon so viele Studios wie jetzt? Oder war der?
Nee, bei weitem nicht.
Nee, es gab
bei weitem nicht.
Es war so, dass Silke Markmann vom Yoga-Raum Hamburg und ich kenne Silke von Warner Music, da haben wir uns kennengelernt. Und Silke ist dann ja ausgewandert für eine Zeit lang nach Hawaii und hat dort die Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Ist wiedergekommen und hat das dann auch mit mir geteilt. Und ich habe auch mit ihr zusammen haben wir Räume angemietet, beziehungsweise sie hat mich als Lehrerin damit gebucht. Ich hatte keine Ausbildung, gar nichts. Ich habe mich dahingestellt und irgendwie ihre Kurse vertreten. Fand das total, also war sehr geehrt. Sie hat mich ab und zu unterrichtet, was gezeichnet, gesagt, du kannst das und so. Und dann habe ich nebenbei eben auch noch ein bisschen Bikram gemacht. So, das waren eigentlich die drei, sagen wir mal, Studios des neuen Yogas. Es gibt natürlich viele alte, traditionelle Schulen, aber das sind ja so mehr die, also diese, von denen ich spreche, die halt dieses Yoga aus den USA rübergebracht haben. Ne? Ja, und so hat sich das dann einfach ergeben. Und dann, das waren irgendwie alle. Also
es
Silke,
gab weniger Studios und es gab weniger Praktizierende.
Silke, Marlene, Judith und mich. So.
Würdet ihr sagen, ihr merkt einen Unterschied bei den Praktizierenden? So, wenn ihr jetzt so zwischen vor 15 Jahren und jetzt zurückblickt und wie drückt sich das aus?
Der Unterschied ist erstmal, dass es viel, viel mehr sind. Mhm. Also es ist, und der Unterschied ist auch, dass die Yogis heutzutage viel zugänglicher sind für viele Themen. Also das hat sich wirklich ein Bewusstsein geöffnet. Also dass die, vielleicht haben Leute einfach auch mehr über Yoga gelesen oder gehört oder es hat sich mehr rumgesprochen. Aber auch wenn, ich merke zum Beispiel, wenn ich heute über Chakren rede, dann ist das, also können viele schon mal mit was anfangen. Mhm. Während also vor 10, 15 Jahren das Wort Chakra, da musste man erstmal die Definition machen und sagen, was das alles ist und so. Also ich finde schon, da ist eine deutliche Bewusstseinserweiterung. Das ist mein Eindruck.
Ja, das was auch ist, und das konnte ich am Anfang noch nicht so richtig verstehen, aber es ist immer das, wenn es in die Breite geht, das, ich will nicht sagen, das verflacht auch. Aber ganz zu Anfang bei uns, die Leute, das waren so welche, die ihren Urlaub dann auch nach Indien noch und dennoch die Mala und die Rasterlocken und die gesellschaftliche Ablehnung und es musste irgendwie alles so dazukommen. Mhm. Also das hatte mehr Lebensentwurfcharakter auch noch und es war auch noch identitätsprägender. Heute kommt auch der normale Büroangestellte, macht dreimal die Woche Yoga und geht dann noch wieder nach Hause. Also der fühlt sich wieder komisch, der fühlt sich besser, interessiert sich nicht besonders dafür, ein bisschen vielleicht. Und ich dachte immer früher, das ist meine Güte, das ist ein Perlen vor die Säue, so viele tolle Themen und die Leute nehmen das gar nicht an. Aber das ist Quatsch. Die Leute können das in ihrer Art und Intensität praktizieren. So, und dann nehmen die das mit nach Hause und jeder geht mit ein bisschen was nach Hause. Und es muss nicht jeder Yoga-Lehrer werden und nicht jeder nach Goa auswandern und alle Strukturen ablehnen und alles ganz anders. Also es war früher noch ein bisschen freakiger in Anführungsstrichen, deswegen aber auch ein kleinerer Kreis. Und heute machen es einfach mehr Leute ohne Vorurteile und ohne, vielleicht auch ohne in die Tiefe zu gehen. Aber das macht nichts. Also selbst an der Oberfläche wirkt Yoga noch ausreichend.
Wie nimmst du das denn wahr?
Ich mache es ja nicht seit 15 Jahren.
Ja gut, aber...
Insofern in der Zeit, wo ich mich wo ich jetzt Yoga praktiziere, ich habe schon das Gefühl, es wird immer, wie du schon auch sagtest, Dirk, dass es immer mehr die gesellschaftlichen Schichten durchdringt und dass viel mehr Leute zugänglicher dazu sind. Ich habe aber, ich würde fast schon eher sagen, aber vielleicht liegt das jetzt auch an den Menschen, die ich kenne oder was ich halt auch so über Social Media mitbekomme, dass es schon durchaus immer noch eine Flucht sein kann oder einfach der Versuch, eine Identität zu stiften. Ja, weil du hast gerade gesagt, es muss nicht jeder Yogalehrer werden, aber ich glaube, es gibt ganz viele, die daran hoffen, ihrer Sinnlosigkeit zu entkommen in ihren Jobs. Und ich kann das total gut nachvollziehen, weil im Endeffekt, PR ist jetzt auch nicht unfassbar sinnstiftig, muss man sagen.
Du bist auch nicht ohnmächtig vor Glück, wenn du am Schreibtisch sitzt.
Nee, ich werde nicht ohnmächtig vor Ehrfurcht.
Nein, vor gesellschaftlicher Verantwortung.
Ich mache es ja aber auch immer noch. Ne? Ich habe ja immer noch meine Agentur und ich finde das irgendwie auch gar nicht so schlecht. Das ist zwar sau viel Arbeit, also dieses Jahr ist wirklich total verrückt, weil ich habe gar keine Freizeit, gar keinen Urlaub, ist jetzt dieses Jahr einfach so.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass man auch leicht den Bezug zur Realität verlieren kann und ich glaube, es ist auch schwierig, wenn du so große Hoffnung dann daran setzt. Und dann feststellst, weil du hast es gerade auch schon gesagt, Kobi, es ist schwierig, vom Yoga zu leben. Du musst erstmal,
es ist
ja letztendlich auch wie ein Firmenaufbau. Ich habe 3 Firmen in meinem Leben aufgebaut, das ist jetzt die dritte sozusagen. Ja. Die ersten 3 Jahre vergiss es, da verdienst du eigentlich nichts.
Ich mache auch noch Sicherheitsjobs. Also ne, ich muss nicht mehr die ganz doofen machen, aber die Firma gibt es auch noch.
Ja, und das ist, ich glaube, das ist fast auch ein Trend, dass viele dann auch hinschmeißen und in der Hoffnung, dass sich das dann irgendwie trägt oder weiterentwickeln wird. Was vielleicht auch, es ist ja auch gut, sind ja auch total, also kommen ja auch ganz tolle Sachen bei raus. Die Frage ist, was machen wir mit diesen ganzen, mit so vielen Yoga-Lehrern und Coaches?
Ja.
Und da wird sich, glaube ich, schon wieder das irgendwie da wird es sich zurechtwachsen und die werden dann auch ihren Weg finden oder eben auch nicht und dann vielleicht auch zurückkehren. Also insofern glaube ich schon, dass das identitätsstiftend ist für viele Menschen gerade.
Also zu dem Yoga-Lehrer-Thema und Coach-Thema kann ich gerne noch was sagen, weil das kommt mir jetzt gerade, wo du das so sagst. Also wir beide sind der Meinung, es kann gar nicht genug Lehrer und Coaches geben. Mhm. Also auch wenn es in die Breite geht und auch wenn Leute davon mehr Verständnis oder dafür mehr Verständnis entwickeln und da auch mehr rausziehen. Ich glaube trotzdem, dass das, was man in so einer Ausbildung lernt, für seine eigene Praxis auch, die man ja bis ans Lebensende weiterführen kann, dass das abstrahlt auf die Leute jeweils in deren Umfeld, dass sie sozusagen ganz automatisch Coaches werden.
Ja,
das
strahlt ja auch auf die Erziehung unserer Kinder ab.
Also
ich bin so dankbar, dieses ganze Material, was wir hier haben, diese Studios oder wow, jetzt sind wir auf der Konferenz, das ist nichts gegen das, was du eigentlich wirklich innen drin lernst und was du anderen Leuten mitgeben kannst, ob du Kinder hast oder nicht oder Hunde. Und das ist überhaupt nichts dagegen, diese formlose Welt, das ist einfach diese Stärke, die du innerlich kriegst. Und dann ist das auch nicht wichtig, dass du hier Multimillionär wirst. Viele gehen ja auch los und denken, wow, die müssen wahnsinnig viel Geld verdienen und so. Sollen sie alle denken. Ja, letztendlich ist es so, ich habe mich gerade mit Frank Schuler unterhalten von Lord Vishnu's Couch in Köln, der auch, also wir machen öfters zusammen Urlaub, der auch sagte, Kobi, ich möchte einfach ein schönes Leben haben. Und ganz ehrlich, ich arbeite dann mal ein paar Stunden nicht, weil so viel Geld verdiene ich nicht. Dann will ich wenigstens ein schönes Leben haben. Ja. So. Und das sagen wir uns eben halt auch. Ne? Wir arbeiten zwar sehr, sehr viel, aber wir machen es gerne aus Leidenschaft. Mhm. Aber wir machen dann auch bewusst die Pause und sagen so, Der heutige Vormittag, Mittwochvormittag, ist für den Tierpark reserviert und da fahren wir mit unseren Kindern hin. Punkt.
Ja.
Ja, und haben dann da Freizeit. Und das ist, ich glaube, das ist einfach eine Verschiebung auch der Werte. Und was es auch tut, diese innere Kraft, wo ich gerade da am Reden bin, weil es heute sehr aktuell gewesen ist. Ich laufe sehr gerne morgens so ein bisschen an der Alster lang. Ich jogge sehr gerne nebenbei. Und war heute laufen im Regen und es war ein typischer, in Anführungsstrichen, Scheißtag in Hamburg. Ja, schlechtes Wetter, der Sommer ist vorbei, es regnet ein bisschen, ja. Und oben bei, ist das Bobby Reich da oben?
Ja, bei der Baustelle.
Ja, bei der Baustelle ist Bobby Reich.
Kuppelbrücke heißt
es. Ist alles abgesperrt. So, ich jogge zurück. Da sehe ich mitten in dieser Absperrung steht da so ein Opel Corsa mit OH-Kennzeichen. Und dann denke ich, oh, hat sich mal wieder so ein Schlaukopf verfahren. Drumherum stehen Leute und reden auf eine Person ein und diese Frau, die da im Auto sitzt, die hat eine regelrechte Panikattacke. Die hat eine regelrechte Panikattacke, die saß, ich drehte mich nur um und ich hatte meine Kopfhörer im Ohr, hörte wieder gute Musik. Die zitterte, knallrot und eine Panikattacke. Und keiner hat sich getraut, diese Frau so anzusprechen, dass sie sich beruhigt. Und da habe ich Kopfhörer raus, umgedreht, bin hingegangen und habe gesagt, atme erstmal bitte ein und aus. Mhm. Willkommen in Hamburg, woher bist du? Aus Dahme? Ich sage, ja, ich bin aus Lübeck, herzlich willkommen, die sind hier so. Und also das ganze Drama ging halt los. Und hier will mich jemand anzeigen. Und ich so, es ist Hamburg, es ist 8 Uhr morgens, es regnet, du hast dich verfahren.
Alle hassen sich.
Alle hassen dich, alle hassen sich. Ja? So, und du bist eine schöne Projektion. Habe ich nicht so gesagt, ich habe sie aber beruhigt. Das hätte ich früher nicht gemacht. Mhm. Ich habe das nur gemacht, weil ich die innere Stärke habe, weil ich wurde auch andauernd bepöbelt, dass ich jetzt auch den Weg versperre. Aber ich habe den Fokus darauf gesetzt, dieser Person zu helfen, die wirklich einen Nervenzusammenbruch hatte. Und ich finde, dass Yoga einen einfach menschlicher macht, wirklich auch menschlich zu anderen wird. Und wirklich, das heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen mit allen, aber wenn jemand Hilfe braucht, dass man dann auch da ist und auch weiß, wie man dem Menschen helfen kann, wie man ihn anspricht. Und ich finde, das ist viel, viel mehr wert als das ganze Material oder was wir auf Instagram sehen, diese ganzen schönen Haltes. Das ist nicht das Yoga. Es ist wirklich menschlich zu sein oder menschlicher zu werden und das dadurch, indem man den Kontakt zu sich selbst bekommt.
Das habt ihr beide total schön gesagt, finde ich. Und tatsächlich hast du, da stimme ich dir dann total zu, können wir gar nicht genug Yoga-Lehrer und Coaches haben, weil egal, ob das dann der Hauptberuf wird oder eben nicht, das ist wurscht, weil man trägt es dann in die jeweiligen Tätigkeitsfelder hinein, die man, wo man halt eben gerade ist oder auch in seiner Freizeit oder in seinem, wie du es jetzt auch beim Job.
Einfach freundlich sein, nett.
Na, hilfsbereit auch.
Genau.
Ja. Und auch die Menschen nicht als Feind zu sehen. Mhm. Weil du weißt das, wir sind irgendwie alle miteinander irgendwie verbunden. Und wer das nicht glaubt, der hier zuhört, der kann auf YouTube sich mal das Doppelspaltexperiment angucken. Kennst du das?
Ich habe mir schon das Desi hier in Hamburg angeguckt. Super.
Der sollte sich das bitte angucken.
Das Doppelspaltexperiment.
Ich habe letztens die Gluonen entdeckt. Kennt ihr die Gluonen? Ich darf das jetzt hier nicht ausführen, weil sonst spreng ich den Podcast. Ihr schlaft ein. Ich rede 4 Stunden später noch.
Erzähl von
Gluonen. Ja, die Gluonen.
Neue kleinste Teilchen?
Es gibt ja mehrere Elementarteilchen. Und Gluonen sind eine Gattung von Elementarteilchen. Und Gluonen sorgen dafür, dass nur wirklich total basic zusammengefasst, dafür, dass der Atomkern sozusagen zusammenhält, also dass das im Atom ein Atom bleibt.
Okay.
Wie die das tun, super faszinierend. Für alle, die zuhören, es gibt eine wunderbare Seite, die heißt Teilchenzoo von Desi. Da kann man das genau nachlesen.
Okay, ja, das gucken wir uns gleich nach dem Podcast an.
Da kann man auch gucken, welches Teilchen man wäre.
Es gibt auch noch den Persönlichkeitstest.
Das ist natürlich sehr wichtig, dass wir gleich eine Schublade haben.
Genau, dass wir gleich zuordnen können. Aber das ist ja deren Job. Ja? Wir müssen Teilchen zuordnen. Auf subatomarer Ebene.
Dann wissen wir ja endlich, wer wir sind.
Oh, Hammer, genau.
Ja, das sind neue Erkenntnisse.
Ja, aber gut.
Ja, insofern ist das total, kann ich das auch nachvollziehen. Habt ihr denn nicht trotzdem Konkurrenz im Yoga-Bereich erlebt oder würdet ihr sagen, gibt es das trotzdem auch?
Wie meinst du Konkurrenz? Ich möchte jetzt erstmal genau wissen, was du damit genau meinst.
Also, dass du schon, dass es sowas wie Neid gibt oder auch Konkurrenz im Sinne, dass man nicht teilt. Oder zum Beispiel mit mit Freundinnen, ne? Mit Wanda zum Beispiel ist eine sehr gute Freundin, Juliana. Wir teilen ständig unsere Sachen, weil, oder ich teile generell einfach gerne Sachen von allen Menschen, die ich irgendwie gut finde, ja. weil ich das wichtig finde. Und ich weigere mich strikt, sowas wie Konkurrenz irgendwie festzuhalten. Ich glaube da einfach nicht dran. Oder ich möchte es für mich persönlich, habe ich beschlossen, das ist einfach ein Wert, den ich nicht teile.
Ja.
Und mir ist das kacken egal, ob dadurch dann weniger Menschen zu meinen Workshops kommen. Ja. Ich möchte da einfach nicht mitmachen.
Ja.
Würdet ihr denn, aber ich glaube, es gibt es trotzdem schon auch sowas wie Konkurrenz und Neid in der Yoga-Welt. Und
nein, also ich glaube, erstmal ist das ja eine Projektion. Ne? Also es ist ja wirklich das, was du von innen heraus rausschießt. Das heißt, wenn jemand uns nicht mag oder neidisch ist oder sowas, ja, dann ist das zum einen, was ich co-produziere und was der andere eben halt rüberwirft auf die Leinwand. Das muss man sich erstmal bewusst machen, weil sonst sind wir in dem typischen Dreieck Opfer, Täter, Retter. Und dieses Dreieck, wo du eben auch gerade von geredet hast, da wollen wir eben halt nicht mitspielen. So. Und das ist aber das Dreieck, in dem andauernd diese Welt, diese Dimension funktioniert.
Wer ist schuld?
Und wer hat Schuld oder der hat mir das angetan oder dies oder jenes. Und wie du das eben auch sagst, so, ich weiß nicht, wie Dirk das antworten wird, aber ich für mich, ja, als Mensch verletzt es mich, aber ich gebe mir selber 24 Stunden Zeit. Und dann lasse ich das wirklich los, weil ich weiß, dass das eben auch meine Projektion ist. Ich habe mir das kreiert, diese Realität, dass jemand sagt, das und das gefällt mir nicht, du bist dick, dumm, faul und blöd. Ja? Also solche Dinge, dass ich mir sowas selber eben kreiere. Und das sind ja auch immer wiederholende Muster, die ich immer wieder schon von Geburt an bis hierher rübertrage. Und bevor ich mich in eine Opferhaltung gebe und den Finger nach außen zeige, der hat mir Böses gesagt, den mag ich nicht. Das heißt nicht, dass ich mit allen eins bin und alle toll finde aus der Szene. Das ist nicht so. Da bin ich auch noch so weit, wo ich dann sage, okay, es gibt Leute, mit denen möchte ich nichts zu tun haben und es gibt Leute, mit denen möchte ich mehr zu tun haben. Aber bevor ich mich jetzt in dieses Opferbewusstsein reingehe und dann eben halt sage, der hat mir das an und angetan oder die hat meinen Unterricht gestört oder die hat immer reingequatscht oder der sagt das und das über mich. Diese Energie will ich nicht in mir tragen, weil die Energie lähmt mich, die bringt mich nicht weiter und die bringt mich auch in der Evolution nicht weiter. Mhm. Und ich lasse die dann auch nicht zu. Ich arbeite mit der 24 Stunden, ich spüre, was für Emotionen da sind. Ich mache das sehr stark in der Meditation und dann lasse ich das los und das Ding ist erledigt. Früher bin ich mit Dirk noch um die Alster gegangen und der hat das und das gesagt und weißt du überhaupt und dies, das ist ja gemein und dann haben wir so viel für diese Lehrerin getan und das hat sie einfach gekündigt und wir haben so viel investiert und ich will das nicht mehr. Ist das mir egal.
Ja, ich finde, du wirkst auch sehr gelassen und sehr ruhig. Das sind auf jeden Fall super Tipps zum Umgang. Ich finde es irgendwie auch gut, dass es im Yoga auch immer noch alle, du sagtest gerade vom Dreieck, in dem die Welt sich bewegt, ich finde gut, dass es diese kleinen Dreiecke eigentlich auch in egal ob du Yoga machst, wie viel Yoga du machst oder sonst was, dass du das immer wieder findest, weil letztendlich sind das ja auch dann die Momente, an denen wir halt eben persönlich wachsen können.
Genau,
ne?
Absolut.
Also, ich habe es jetzt 100.000 Mal schon erzählt, ich möchte gar nicht mehr darauf eingehen, aber bei der Kritik, also ich habe richtig Kritik abbekommen Ende letzten Jahres, wo es öffentlicher wurde und das war für mich super schwer, damit
was ist da passiert? Willkommen. Was war da los?
Ach du, bei Yoga Easy, es ist, entweder man mag meine Stunde oder man mag die nicht. Ich quatsche, ich rede halt, ich lache halt auch mal. Ne?
Also, was?
Ich verspreche mich. Und das ist halt, das, ich verspreche mich bei einer Sequenz aber leider zu häufig. Ja.
Und dann haben sie trotzdem ausgestrahlt.
Ich habe es auch freigegeben, weil irgendwie fand ich es dann. Ich dachte, ach komm, ist egal.
Ja. Und dann kam der Shitstorm.
Oder auch so, nein, kein Shitstorm, aber es gibt dann negative Kommentare darunter. Und dann auch ganz süß wieder das andere, die anderen, die das dann aber ganz toll finden, für die es genau richtig ist. Und dann sagen, nein, und Sandra ist gut.
Das ist dann, ja, das ist ganz, das ist dann die Retter.
Und dann natürlich auch offline. Ne? Also da sind schon so ein paar Sachen erzählt, passiert. Die würde ich jetzt nicht so öffentlich erzählen, kann ich euch danach mal erzählen. Aber ja. da habe ich gedacht, da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen, weil ich hätte eine solche Bösartigkeit, hätte ich einfach gar nicht erwartet. Ne? Und aber damit umzugehen und das so Ich lasse ja immer alles rein und dann stelle ich mir vor, die Hintertür des Herzens geht auf und dann spaziert es dann da raus. Aber ja, erstmal darf es halt alles bleiben, genauso wie du auch sagtest, 24 Stunden bleibt es erstmal bei dir, damit es überhaupt gehen darf und damit es gesehen werden kann. Und das war für mich dann auch total hilfreich. Und ja, ich denke, das sind einfach Sachen, wo wir erwachsen können. Jetzt haben wir aber schon wieder so viel gequatscht.
Wir Damen, ja, du darfst nicht zu Wort kommen, weil wir wissen, dass du gar nicht aufhörst.
Genau, das habe ich am Anfang schon angekündigt, mein 60-minütiger Monolog. Nee, Konkurrenz, also das ist natürlich ein interessantes Thema. Aus meiner Sicht, das ist das, was wir in der Lehrerausbildung auch immer wieder betonen, geht es um eine Sache. Man wird sichtbar und man steht für irgendwas. So.
Ja.
Und dann stichst du aus der Masse heraus und zeigst denen, wenn du aus der Reihe tanzt, merken die anderen, dass sie in der Reihe tanzen. Die Leute, die dir erzählen, dass sie dich lieben und dass sie gerne möchten, dass du dich weiterentwickelst, sind diejenigen, die dich am meisten hemmen. Und zwar dein Umfeld, deine Eltern, dein Sexual-, Beziehungs-, sonst was Partner, deine besten Freunde. Im Grunde genommen wollen sie alle, dass du bleibst, wie du bist, und dann fängst du an, dich weiterzuentwickeln. So, und dann ziehen die Leute dich zurück. So, dann gibt es Neid und so weiter. Man wird halt in dem Moment, wo man nach oben kommt, zur Projektionsfläche. Und das Einzige, der einzige Weg, um da rauszukommen, ist sich eben, das, was uns Yoga auch sagt, sich davon, diesen Anhaftungen zu lösen, dass man von denen auch nicht mehr gemocht werden möchte und aus sich selbst schöpfen kann. Das geht nur durch Meditation. Also wenn du, ich weiß, wie schwierig, also ne, ich kann ein Beispiel erzählen. Vor 20 Jahren, wenn da einer dabei war, der besser Asana konnte als ich, dann habe ich genau gewusst, was der gut konnte, dann habe ich das im Unterricht nicht gemacht, damit der ja nicht besser war als ich. Hätte ich natürlich nie zugegeben. Aber, ne?
Aber du, ich kann solche Sachen auch.
Ja, das ist aber, ich glaube, das ist allzu menschlich. Ja. Mittlerweile denke ich mir, es ist so toll, was sie alle können. Aber es hat ja nichts mit mir zu tun. Und es hat auch nichts mit Yoga zu tun. Ja, der einarmige Handstand am weißen Strand. Viele denken, das ist das Ziel des Yoga, seit es die sozialen Medien gibt. Ja, nee, ist es aber nicht. Es ist nur ein Teil. Aber das, was einem wirklich hilft, und das ist der Grund, warum Unterrichten auch so wichtig ist in der eigenen Entwicklung, ist, sich davon eben loszulösen. Von dem Feedback von anderen. Ich frage auch nicht mehr. Ich sage das auch ganz ehrlich. Ich will es auch nicht hören. Ich mache meine Show, dann dürfen die anderen applaudieren und die, denen es nicht gefallen hat, die können gehen, aber müssen mir nicht noch erzählen, dass sie den Witz blöd fanden oder dass sie auf dem Retreat das Frühstück lieber vor der ersten Praxis hätten oder öfter das Fenster auf oder das Licht an. Die Leute haben so einen Kontrollzwang und dem gebe ich mich einfach nicht mehr hin. Mhm. Und das, wie gesagt, ist wie Elvis. Elvis has left the building. Er macht seine Show, dann steigt er auch und fährt weg. Und er muss da nicht noch stehen und eine halbe Stunde. Ja?
Ja.
Also ich will mich jetzt nicht mit Elvis vergleichen, das war jetzt ein bisschen doof. Aber
was aber auch, ich meine, da kann man auch sagen, ja klar, da kriegst du die Kritik ja auch nicht mit, aber du kriegst ja auch das Positive nicht mit. Und das ist ja auch etwas, wo ich mich immer total, also ist einfach immer noch so, ich bin, denke immer so, oh mein Gott, dir hat die Stunde wirklich so gut gefallen, wie toll.
Ja.
Oder ich bin auch immer, also kennt ihr das, das habt ihr aber wahrscheinlich auch immer noch, wenn dann so viele Leute da sind, wenn man am Festival unterrichtet beispielsweise, dann denkt man, oh mein Gott, die sind alle wegen mir?
Genau. Bin ich
das ist eine total große Ehrfurcht. Aber letztendlich auch davon, sich zu befreien und zu sagen...
Genau. Pass auf, die Leute, die dich auf den Sockel stellen und dich anbeten, die gucken irgendwann dahinter und sehen den Staub wie bei allen anderen auch und die schubsen dich da wieder runter und stellen die nächsten hin.
Ja, deshalb schreibe ich auch über den Staub.
Ja.
Bei mir kommen ja die ganzen Schmutzthemen auf. Wie bei Instagram. Also diese Woche habe ich das gemacht.
Ja,
genau. Also es ist sozusagen, eine Freundin von mir, Paula Lambert, hat einen Podcast, der heißt der Podcast des Scheiterns. Mein Instagram ist sozusagen mein Tagebuch des Scheiterns und wie ich aber dann daraus wieder was gelernt habe.
Ja.
Insofern, ich sorge vor.
Ja, okay, also genau.
Radikale Akzeptanz und Transparenz.
Ja, weil es ist, ne? Aber das ist ein Prozess. Aber das finde ich eben, das ist das, was ich auch am Unterrichten lohnenswert finde, dass man sich darum, am Anfang hat man mit Technik zu tun, habe ich das richtig gemacht und was denken die Leute und was man da alles für Themen abarbeiten muss. Mhm. Aber irgendwann hat man da jetzt auch alles Thema gehabt und irgendwann interessiert es einen dann auch hoffentlich nicht mehr und dann kann man sich darauf konzentrieren, was man gerne machen
möchte. Ich glaube auch, das, was du gerade so schön sagtest, diese radikale Akzeptanz und Transparenz ist eigentlich wirklich das, was dich dann wirklich in die Freiheit bringt.
Ja, Jim Carrey, The Yes Man, der Film, zeig's doch.
Hm? Ja, das macht dich echt frei.
Ja.
Ist dann auch egal. Bereit zu sterben.
Genau.
Ja, ist so.
Ja, das ist das, was aus dem Kampfsport daherkommt. Ja. Aber du musst eben auch bereit sein. Du musst wirklich auch bereit sein. Und dieses authentische Ding, das ist eben etwas, das kriegst du nur durch deine Praxis hin. Deswegen musst du auch, wenn du ein guter Lehrer bist, deine eigene Praxis haben.
Ja.
Das ist wie das ist das Energetische, das ist wie mein Beispiel ist immer im Veranstaltungsschutz, ja, wenn da irgendwie einer kommt und sagt, so, jetzt ist hier Schluss, steht 30 Hooligans gegenüber und sagt, jetzt ist hier Schluss. Und alle sagen, jetzt ist Schluss, weil der Alte das da gesagt hat. Das gibt's ja gar nicht. Ja, das sagt er, das passiert ja nur auf der energetischen Ebene. Weil alle denken, der hat es irgendwie drauf. Also ja, wir hören jetzt lieber auf. Obwohl sie natürlich zu 30 sind und der eine da dem gegenübersteht. Aber es ist eben, du kannst es eben auf jeden Fall irgendwie transportieren. Es geht nicht um die Worte. Und dieses energetische, diese energetische Qualität kriegst du eben nur durch eigene Praxis. Und natürlich auch durch Wissen und alles, aber das ist nur ein bisschen. Das meiste ist eben tatsächlich diese Glaubwürdigkeit auch. Ne?
Ja.
Denke ich mal.
Ich wollte eigentlich noch so viele Fragen stellen. Ich wollte dich noch zum Männer-Yoga was fragen.
Ja.
Wir haben aber schon, habt ihr noch 5 Minuten? Ja, andererseits ist es auch schon wieder, es wäre so ein schöner Schluss. Aber
du kannst auch noch über unsere Kinder.
Ist doch dein Podcast, entscheide du das. Wir haben noch 5 Minuten Zeit oder 10.
Ja?
10.
Kannst du noch was zum Männer-Yoga sagen?
Ja.
Weil du warst eigentlich so mit der Erste, der das überhaupt...
Ja. Also ich fühle mich auch als Hauptprotagonist. Ja. Vor 6 Jahren habe ich mich zu der Aussage verstiegen, dass 3 Jahre später, also quasi vor 2 Jahren dann, mindestens 50% Männeranteil in den Kursen stattfinden würde. Das haben wir nicht ganz erreicht, nicht da bin ganz. Ich ganz ehrlich. Also der Fortschritt geht langsamer, als ich mir wünsche. Ich habe aber gerade den Vertrag fürs Männer-Yoga-Buch um weitere 5 Jahre verlängert. Das Ding ist also ein langer Dreher sozusagen im Buchmarkt. Das ist ja, wie du schon sagst, ist von 2011, ist 8 Jahre alt.
Einfach ein Dauer. Aber vielleicht kriegen wir sie ja zur Meditation.
Das ist das andere Ding, genau. Und ich glaube eben, dass das Bewusstsein, das Gesellschaftliche sozusagen sich entwickelt und dass der Männer auch so ein bisschen langsamer anscheinend, aber doch irgendwie auch parallel, ja. Und ich bin nach wie vor ein großer Protagonist des Ganzen, das Menschen näher zu bringen, die dafür irgendwie keinen Sinn haben, also Männer. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber wie gesagt, es geht langsamer, als ich mir das vorgestellt und auch gewünscht hätte. Aber das wird schon.
Ist das auch ein Thema, das dich weiterhin total begeistert? Also,
ja, klar.
Ich glaub, einmal habt ihr ja so einen gemeinsamen Nenner. Ne?
Total begeistert und mich das. Es sind zu wenig Männer da.
Ja.
Also jetzt mal ehrlich, so schön wie das ist, mein ganzes Universum besteht nur aus Frauen. Das ist ja auch toll. Aber manchmal denke ich, ich möchte mal was anderes.
Gibt es denn hier so nur Männerkurse? Oder?
Nicht mehr, nee. Wir haben früher welche gehabt.
Die Männer, also was ich die Erfahrung aber gemacht habe, Männer ist auch, dass die Männer auch gerne kommen, wenn die Frauen da sind.
Ja, das ist nämlich das andere Ding. Weil das ist zum Beispiel, das stimmt auch. Das ist etwas, wo alle mal sagen, ja, dann können die Männer mal unter sich sein. Das ist wie in so einer Männergruppe im Stuhlkreis, also da hat keiner Bock
oft drauf. Oft haben auch schon Männer zu mir gesagt, ich will gar nicht, ich will nicht den Frauen das machen, das ist doch schön.
Ja, also es besteht also nicht dieses Ding, dass alle da wie ein frustriertes oder verschüttet das Häufchen in der Ecke sitzen, und nur weil die Tante vor ihm nun dehnbarer ist oder sonst irgendwas.
Ich glaube auch einfach, dass das... Ansprache
bleibt ja auch die gleiche.
Ich kann mir echt vorstellen, dass auch oft das Problem die Frauen sind, die ihre Männer dorthin schicken wollen. Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn ich in die Haut dieses Ehemannes reingehe und da sagt jemand zu mir, geh mal zum Yoga, das tut dir gut.
Für dich.
Nee, also wieso? Wieso sollte ich das machen? Nur weil jetzt gerade meine Partnerin das irgendwie sagt. Keiner möchte irgendwie gesagt bekommen, was das merke ich ja schon bei unseren kleinen Kindern, was sie zu tun oder zu lassen haben. Also jeder will ja selber zu der Erkenntnis kommen. Und ich glaube, dass wir Frauen da eben einfach oft auch ein Hemmschuh sind, wenn wir unsere Männer da hinschicken. Ich habe das nur durch den Trick gekriegt, dass ich gesagt habe, geh zum Bikram. Da sind die Frauen im Bikini, die schwitzen alle und stehen vorm Spiegel. So.
Und ganz ehrlich, fand ich irgendwie...
Cool. Nee, das interessiert mich ja eigentlich gar nicht, sagt er.
Aber wir kommen trotzdem.
Aber das war seine wahre Motivation, ja.
Man hat aber auch Männer, die neben einem stehen und dann geht der Schweiß immer so bei einer Bewegung auf die Matte. Kennt ihr das auch, ne?
Ja.
Männer, die ohne T-Shirt üben, ne?
Ja, und auch, aber auch mit T-Shirt.
Ja, genau. Ja, da muss man ein bisschen Abstand
machen. Ja, da muss man eine Zone ein... Wir haben auch schon überlegt, ob wir im Yoga-Raum bestimmte Zonen einstellen. Erste Reihe, erstes Pit hinten für die Schwitzer. Und, nein, das war ein Scherz. So weit sind wir noch nicht. Ist noch nicht wie im Konzertsaal.
Ihr habt beide eine Sache angesprochen, die ich gerne noch ansprechen würde. Und zwar ist das die Meditation. Hm. Und wir sitzen ja auch hier in eurem neuen Studio, was mega schön ist. Und wir sitzen in dem Raum, der wirklich nur für Meditation gedacht ist.
Ja, genau.
Das finde ich ziemlich cool. Würdet ihr... Also bei mir war es zum Beispiel so, ich fand Meditation total kacke, konnte damit wirklich gar nichts anfangen und habe ganz selten meditiert und habe auch gesagt, Meditation, das werde ich nie. Ich konnte nicht still sitzen. Das ist so, ich habe einfach, mein Metier ist ja die Sprache. ich schreibe wahnsinnig gerne, dann kommen Gedichte daraus, ja, ich wache morgens auf und denke, wo ist mein Laptop, ich muss schreiben. Da sind ständig Worte in mir. Und ich dachte, der Zustand ist einfach, dass ich keine Worte haben muss. Es ist 12 Stunden sitzen, was ich auch nicht kann. Ich hatte so viele Vorstellungen davon und es hat mich auch nie so richtig gepackt. Das hat sich extrem geändert, weil ich ja extrem in das Tantra eingestiegen bin. Und es ist ja eher gerade auch so, dass sich beim Unterrichten auch ein ganz großer Philosophie-Schwerpunkt gerade bei mir herauskristallisiert und aber auch die tantrischen Techniken, wozu auch Meditation gehört. Das sind aber so angenehme Sachen wie zum Beispiel Fußmassage. Du machst eine Fußmassage und guckst, wie das angenehme Gefühl der Massage entschwindet und wohin das entschwindet. Ganz tolle Sache.
Ja.
Kann ich super machen. Ja. Ich bin sehr damit beschäftigt, zu gucken, wohin es sich auflöst, ne? Wohin faden Sinneseindrücke.
Ja.
Und das war für mich dann tatsächlich auch der Einstieg, dass, weil es so lebendig ist, sind halt Shakti-Meditationen. Ne? Es sind halt so, genau. Es ist, jetzt geht es auch anders. Ja. Jetzt kann ich auch die Leere zwischen den Räumen empfinden und mich da so hinein droppen. Oder es gibt einen Vers in Vijnanabhairava Tantra 87, für diejenigen, die es interessiert. Da meditiert man auf die Dunkelheit Bhairavas und es ist unfassbar schön und da gehe ich total drin auf in dieser samtenen Schwärze. Aber früher unvorstellbar. Und das würde mich total auch interessieren, war das ein Punkt bei euch, wo ihr von Anfang an auch irgendwie mit dabei wart oder war das auch etwas, so wie bei mir, so eine, wart ihr auch ein Late Bloomer?
Eine späte Liebe.
Bei mir war das schon mit, also das ist jetzt, ich hasse diese Biografien, wo man sagt, schon als kleines Kind mochte ich gerne tanzen und bin zum Yoga gekommen, aber es ist tatsächlich so, dass ich, falls meine Eltern das hören, die wissen das nämlich auch nicht, ich habe schon, als ich anfing zu lesen, und dann hatte ich mit 7, 8 Jahren ein Buch in der Hand und das war ein Meditationsbuch, das ist mir irgendwie in die Hände gefallen in dem Haus, wo ich wohnte.
Ja.
Dann habe ich mich in Lotus hingesetzt, da war ich auch noch so flexibel, dann ging das. Dann habe ich mich hingesetzt in mein Kinderzimmer und dachte so, jetzt meditiere ich. Und ich hatte, als Kind hat man ja auch einen viel besseren Zugang dahin, hatte ich wirklich super angenehmes Gefühl und hatte, hier möchte ich bleiben. Das finde ich total toll, das ist total meins. Bis mein Vater reinkam und ich dachte nur, die haben irgendwas Böses getan. Ja, also, und ich fand das total irgendwie, ich merkte, dass das nicht in die Gesellschaft reinpasste.
Ja.
Und dann ist es, und jetzt, dann habe ich immer wieder, ich war ja Roll- und Eiskunstläuferin und das Pflichtlaufen, was man nicht im Fernsehen sieht, ist ja wie Meditation. Also das ist wirklich dieses, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast.
Noch nie.
Man läuft halt gewissen Kreisen nach, das ist wie eine Gehmeditation. Ich stand zum Teil 6, 7 Stunden auf dem Pflichtbogen. Kühe habe ich wenig trainiert und war in der Pflicht super. Und diese Präzision und dieses Abschalten, das war total mein Ding. Mhm. Und das habe ich jetzt dann in der Schwangerschaft wieder entdeckt, weil ich mich einfach mit meinen Zwillingen nicht mehr bewegen konnte und nichts anderes machen konnte, als nur, in Anführungsstrichen, Meditation. Was mir wiederum jetzt geholfen hat in der Kindererziehung total. Weil ich halt immer erstmal das Fundament der Ruhe kriege, um dann die Kinder entsprechend kindgerecht anzusprechen und haben dadurch eben auch super, ich glaube, ein sehr, sehr ruhiges Elternhaus schaffen wir dadurch. Das merke ich einfach, wie wertvoll das ist und deswegen haben wir uns also war das meine Motivation zu sagen, lass uns doch noch mehr in die Meditation gehen und den Leuten das beibringen, weil das für uns wirkt. War das die Antwort auf deine Frage?
Ja.
Ja, gut.
Wie war das bei dir?
Im Aikido wird vor dem Training und nach dem Training abgekniet. Wir setzen sich alle in eine Reihe, machen alle die Augen zu und halten den Mund. Das ist einerseits eine Einleitung dafür, dass jetzt ein Training kommt, dass das also über Sport hinausgeht, sondern der eigenen Entwicklung dient. So, deswegen kannte ich das schon, seit ich auf der Welt bin, mehr oder weniger. Das zweite ist, dass man beim Aikido, beim Kämpfen, versucht, eine Einstellung zu oder an den Tag zu legen, in der man seine rechte Mitte findet. Nicht nur die Mitte im körperlichen Sinne, sondern seine rechte Mitte. Dass man also auf alles, was von außen kommt, angemessen reagiert. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das ist sehr schwer, weil man sich selber eben zurücknehmen muss. Wir sind immer auf Tun geprägt. Ich würde mal das würde sich so manifestieren, dass ich den angreife, dass ich da irgendwo hingreife und meine Sachen machen will. Man lernt aber schnell, wenn man ein Konzept im Kopf hat und der Angreifer kommt, wenn der sozusagen nicht die Fragen stellt, auf die ich die Antworten trainiert habe, dann geht das nicht, dann funktioniert es nicht. Und es wird so eine Einstellung kultiviert, wie den Berg aus der Entfernung zu betrachten. Man sieht also irgendwie alles, aber eigentlich auch nichts speziell. Und das ist dieses Detachen, was du aus diesen nicht gegenständlichen Meditationen kennst, wo du einfach laufen lässt und eben nicht guckst, wo geht alles hin, sondern es ist dann egal, Hauptsache es geht möglichst weit weg. Und ich bin nicht nur das und man guckt, was es sonst noch gibt. So, das war so eine der Dinge, mit der wir relativ früh auch dann da konfrontiert werden, ohne dass einem das einer so erzählen würde in dem Sinne, in Form von so einer Lecture, wie ich das jetzt erkläre, sondern das passiert eben einfach auf der Matte beim Training. Und das fand ich als Kind schon alles immer spannend. Dann gab es auch eine Roald Dahl-Geschichte, ja, dieser tolle Schriftsteller, der hat irgendeine Geschichte geschrieben, wo irgendjemand diese hypergeistigen Fähigkeiten entwickelt hat. Im Nachhinein weiß ich, durch Trataka, durch Meditieren auf eine Kerze und hineinstarren. Und der ist dann ins Spielcasino gegangen und dann kommt so eine Robin-Hood-Geschichte dabei raus, der hat dann die Spielbanken ausgenommen und das gespendet. So, bis sie ihn dann irgendwie ihm auf die Spur gekommen sind und so weiter. Und der musste sich dann mal verkleiden. Tolle Geschichte, habe ich mit 12 gelesen oder so. Ich gleich auch. Ich dachte...
Wo ist die Kerze?
Genau, wo ist die Kerze? Und ich dachte, ich würde auch diese Stufe erreichen. Das, aber
um mit, die Spielbank auszuräumen.
Ja, nee, ja, alles. Aber mit 13, 14...
Soll ich mal was ganz Peinliches erzählen, was ich gemacht habe?
Nein.
Kennt ihr die Nebel von Avalon?
Was?
Kennt ihr die Nebel von Avalon? Das ist so eine ESO-Schmonzette.
Ja, vorher sagst du so ein bisschen. Richtig.
Und da waren, die haben sich ja auch in andere Trance-Zustände begeben und hatten dann immer so ein kupfernes Gefäß mit Quellwasser und dann haben sie ihre Kräuter da reingeworfen. Da habe ich gedacht, okay, das machst du jetzt auch, wenn meine Eltern nicht zu Hause sind. Ja. Habe dann schön die Messingschale vom Kamin genommen und dann dachte ich, was macht Quellwasser, hast du nicht zur Hand?
Wasser
also an. Leitungswasser, Kräuter, nehme ich mal Kräuter, 13 oder so, ne? Kräuter der Provence.
Ja.
einmal nackig ausgezogen und saß dann da. Ich hatte so eine Riesenbrille, wirklich, es war eher so eine Gesichtsverglasung als Brille. Und dann saß ich da mit meiner Riesenbrille nackt vor der Kaminkupferschale. Die gesamte Packung Kräuter der Provence reingeworfen. Hat nicht funktioniert, so viel kann ich euch schon
gar nicht sagen. Wolltest du den Nebel?
Was hätte denn dann passieren sollen?
Zweite Gesicht wäre gekommen. Also du wärst in einem anderen Zustand gekommen, dann hättest du angefangen, die Zukunft
das zu machen. Das scheint
nicht. Hat aber nicht, hat
aber war nicht
funktioniert.
War nicht. Die war kalt und irgendwann hast du keinen Bock mehr gehabt. So ähnlich war das bei mir auch. Immer dachte ich, jetzt muss ich mich um die Mädchen kümmern. Das ist irgendwie auch wichtig für meine Entwicklung. Ich kann irgendwie immer noch nicht den Verlauf der Spielkugel vorhersehen.
Ich dachte irgendwann, na, bin hochgeschoben. Kommt jetzt nicht.
Nee. Okay. Und dann kommen deine Eltern raus und fragen, wo ist eigentlich die Kräuter? Und du? Keine Ahnung.
Das weiß ich nicht.
Genau.
Das fällt mir nur gerade ein.
Das wissen das deine Eltern?
Nein.
Okay. Jetzt ja.
Jetzt ja. Jetzt muss ich dir nochmal erzählen, finde ich bestimmt voll lustig.
Ja.
Das war auch die Zeit, da habe ich mir mal, das ist kein Scherz, und das wissen die wirklich, ich habe mir zu Weihnachten habe ich mir ein wollenes Gewand gewünscht und ein Mondsichelmesser. Meine Eltern so, was?
Mondsichelmesser, muss man auch mal drauf
kommen. Haben sie dir das denn geschickt?
Nein, natürlich nicht.
Ein Mondsichelmesser gibt es nicht so.
Ich habe ein Mondsichelmesser herbekommen. Und wieso solltest du das einer 13-Jährigen an die Hand geben?
Genau. Also das Mondsichelmesser hätte ich, glaube ich,
auch. Die vorher schon gesagt. Die Kräuterschublade geflüttert.
Genau.
Ja. Entschuldige, aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
Mach nicht, mach nicht. Also ich hatte schon immer damit zu tun, so, und um den Bogen mal zu kriegen hierzu. Ich glaube, dass Meditation im Moment so ist wie Yoga in den 90ern oder 80ern, so am Anfang ist noch ein bisschen. Alle wissen schon, was es ist, so nach dem Motto, und auch irgendwie das gut ist, aber haben noch nicht so richtig den Zugang dazu. Und nur Volkshochschulkurs oder irgendwas anderes oder religiös geprägt.
Ja, und ich kann nicht stillsitzen.
Ja, das, ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht. Also es ist ja immer das Gleiche. Und wir versuchen hier eben durch dieses Setting, was wir haben, mit Yoga und Bewegung zusammen, weil das aus unserer Sicht auch nur zusammengeht, wenn man entwickeln
sich Aufklärung möchte. Zu machen, dass es nicht schlimm ist und dass es
genau, das ist also nicht schlimm ist und alles auch gut. Irgendwie haben wir verschiedene Arten und so und dann können die Leute da eben hinkommen und das ausprobieren und wenn nicht, auch wieder wegbleiben. Also ist nicht jetzt gleich wieder mit Commitment fürs Leben oder sonst was, sondern es ist diese Drop-in-Idee, wie ich was anderes trainieren gehen kann. Kann ich das hier eben auch
machen. Aber was ich glaube, um mal auf Männer-Yoga zurückzukommen, es viele Leute, die sich nicht zum Yoga trauen, weil eben halt die äußere Form für die und so wie es sich entwickelt hat, halt wirklich hemmend ist. die Meditation förderlich, weil man kann nicht in den Kopf gucken als Lehrer. Keiner kann in den Kopf des anderen gucken. Und manche können auch einfach nur an tausend andere Dinge denken. Und ich glaube, dass dadurch man eben auch nochmal andere Menschen erreichen kann. Ja, die eben halt wirklich dann sagen, okay, ich setze mich hin und entweder klappt es oder klappt es nicht. Und ich kann auch denken, was ich möchte. Und viele haben ja mal Angst, dass sie dumm dastehen. Ja, gerade im Yoga, wie blöd da sind oder so. Ja. Und das ist ja in der Meditation nicht der Fall. Es sei denn, man heißt Dirk und man ist früher immer eingeschlafen und hat geschnarcht.
Ja, das war dann so eine Zwischenphase. Aha. Ja. Das waren so die ersten Brian Kest Retreats, das weiß ich noch genau, der auch einen großen Schwerpunkt auf Meditieren legt. Und ich war einfach immer todmüde. Ich weiß auch nicht, also das war diese 250 Tage im Jahr Abwesenheitsnummer, von der ich da erzählt habe. Und dann war so ein Retreat und so, und ich wusste genau, wenn sich jetzt alle wieder hinsetzen, ich kriege Chicken Head. Nach 5 Minuten habe ich dann gleich auf die Couch gelegt, zusammen mit einer anderen Amerikanerin auch, der es genauso ging. Und alle waren voll heilig am Meditieren und wir haben da erstmal 10 Minuten gut geruht.
Aber jetzt hast du es ja auch.
Jetzt nicht mehr, nee, jetzt nicht mehr, nee. Das ist auch schon ein paar Jahre her.
Erinnert mich an Ujjayi, das ist eine tantrische Technik, wo du den Ton von unten heraufholst. Weißt du, das war sozusagen Natural Born Yogi, was du gemacht hast. Du hast die Töne von ganz unten raus
raufgehoben. Das Schnarchen meinst du? Genau. Das ist ja schön, dass du das kannst du jetzt ja immer so nennen, wenn du neben mir schnarchst.
Wenn ich neben dir schnarche,
also
ja.
Natural Born Yogi.
Ja, wichtig ist, dass du das so siehst. Ja.
Ich schnarche nicht, ich meditiere.
Ja, genau. Hol den Ton von oben.
Ich praktiziere Ujjayi.
Ja, genau. Aus meinem Wurzelchakra.
Ihr Lieben, es gibt noch eigentlich so viele Sachen, über die ich mit euch sprechen könnte. Ich würde sagen, wir machen einfach in 6 Monaten nochmal ein 2-2. Oder?
Okay. Von mir aus gerne. Von mir aus gerne. Wenn wir unterhalten uns gerne mit dir.
Wir das gerne machen. Genau.
Erzählt mal, wo kann man euch nochmal live sehen in der nächsten Zeit?
Du bist in der Yoga Kitchen in Düsseldorf.
Ja, da bin ich in 2 Wochen.
Achso, das ist dann schon vorbei.
Das wird dann schon vorbei sein, genau.
Wahrscheinlich nach 2 Wochen, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht aber auch in 2 Wochen. Aber okay. Dann ist es kurz davor, wenn es dann...
Dann ist kurz davor, genau. Also September auf jeden Fall. Egal, ob es
dann
schon
vorbei. Dann sind wir in der Explosion in Hamburg. Das ist eine Fitnesskonferenz. Da sind wir dann auch. Das ist im November. Dann geben wir hier ziemlich viele Workshops mit energetischer Reinigung.
Genau.
Ich gucke mal das Mikro an, wieso gucke ich dich nicht? Ich höre, dass das eine Kamera ist.
Genau,
ich ganz gerne das Mikro.
Red mal mit Röde. also es ist ein Workshop für energetische Reinigung, also wie ich halt wirklich mich von negativen Energien befreien kann, mit Yoga, Meditation, aber auch mit Ritualen, die ich gelernt habe und auch erfolgreich praktiziere. Dirk, vielleicht erzählst du von deinen Workshops, die du noch machst. Achso, ich mache noch einen Meditation- und Mind-Workshop und wir machen auch noch ein Meditations-Teacher-Training für 3 Tage oder einfach ein Intensive.
Also es ist irre viel, ich habe es nicht alles im Kopf.
Aber du machst sehr viel fasziale Arbeit.
Ja, ja, wir machen diese ganzen faszialen Geschichten, die ich jetzt eben da, wie gesagt, in Düsseldorf mache. Dann ist wieder, nächstes Jahr ist wieder USA im März und im Februar, da bin ich auch immer in der glücklichen Lage, dahin eingeladen zu werden. Und
einfach mal auf unsere Website gucken, weil wir sind echt viel unterwegs.
Sag doch mal kurz den Namen.
PowerYogaInstitut.de, Institute.de oder PowerYogaGermany.de. Wir sind auf 2 Webseiten zu erreichen.
Dann schauen wir da mal nach. Genau. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht.
Danke.
Danke,
Sandra.
Und dann freue ich mich auf Teil 2.
Yes.
Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Zabianski. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folge ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, über die Negativen nicht ganz so. Aber auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt, seines Zeichens Nature Coach und unter Sebastian Schmidt_Nature Coach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.